Bevor ihr diese Episode hört, habe ich noch einen wichtigen Hinweis. In dieser Folge sprechen wir über Anorexie. Das ist eine gefährliche Essstörung und wird umgangssprachlich Magersucht genannt. Wenn dich diese Inhalte belasten könnten, höre bitte achtsam zu oder überspringe diese Episode.
Schafft Franzi es, Claudia Poll abzuhängen? Das ist die große Frage. Beide gleich auf, Franziska oben und jetzt Claudia Poll sogar Erste bei der Wende.
Ich glaube, ich hatte es erstmal in meinem Leben Angst. Ich hatte Angst vor Erfolg.
Aber Franzi ist natürlich noch nicht geschlagen. Claudia Poll knapp vorn. Franzi atmet nach rechts, sieht sie jetzt nicht ihre größte Konkurrentin. Das ist jetzt ein Nachteil, aber gleich nach der Wende ein Vorteil. Dann hat sie sie genau im Blick.
Und ich hätte das körperlich drauf gehabt. Ich wollte es, aber hab mir in den Badeanzug gemacht, um es mal so zu sagen.
Junge. Immer noch knappe Führung für Claudia Poll. Franzi zwei Zehntel dahinter.
Ich weiß, dass ich gut bin in vielen Dingen. Und das ist, ich weiß nicht, wie andere damit umgehen. Also andere macht das wahrscheinlich irgendwie irre selbstbewusst. Und mir macht das manchmal eher Angst. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich Angst hatte davor, mir meinen Traum zu erfüllen.
Claudia Poll ist vorn, das wird nichts mit dem Gold für Franzi. Oder? Nein, das wird nichts. Erstes Gold für Costa Rica in der Schwimmgeschichte. Und wieder Silber für Franziska von Almsick.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 von Unsere Franzi, Being Franziska von Almsick, einem Sportshow-Podcast von RBB und SWR. Wir haben Franzi schon bei ihrem Triumph in Barcelona und ihrem Weltrekord in Rom begleitet. Wir haben erfahren, welche Schattenseiten sie als einer der größten Sportstars des Landes durchlebt. Gerade haben wir das dramatische 200-Meter-Freistil-Finale bei Olympia in Atlanta gehört. 1996. Deutschland ist gerade Fußball-Europameister geworden, das ganze Land tanzt Macarena und Franzi, die scheitert. Mal wieder. Olympiasiegerin wird Claudia Poll aus Costa Rica. Und für Franzi gibt es Silber. Nur Silber. Und das ist nicht alles, denn in dieser Folge widmen wir uns ihrem wohl größten Kampf, über den damals so gut wie niemand etwas weiß. Und erleben, wie eine geschmacklose Schlagzeile sie beinahe komplett bricht.
Erstmal herzlichen Glückwunsch, das ist ja ein tolles Rennen gewesen. Franziska, trotzdem sind Sie nicht so begeistert, wenn man Ihren Gesichtsausdruck richtig deutet, oder?
Ich bin überhaupt nicht zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir ein bisschen mehr vorgenommen. Wahrscheinlich war es ein bisschen zu viel.
Und dann wird man Zweite und dann kommt diese vermeintliche Häme, weil so einige Leute sich darüber freuen und andere freuen sich weniger. Und es war einfach ganz deutlich, dass man mehr von mir erwartet hat.
Franzi war die Schnellste der Welt. Sie war Weltrekordlerin, sie war Weltmeisterin. In den Jahren hat sie immer die 200 Meter Freistil dominiert. Und da ist das zwangsläufig so, dass das erwartet wird und sie wahrscheinlich auch von sich selber das erwartet hat, dass sie das gewinnt. Und dann gewinnst du wieder nicht. Damit musst du auch erstmal klarkommen.
Das ist nochmal Franzis Schulfreundin und Teamkollegin Kathleen Rund. Sie hat uns ja schon durch die bisherigen Folgen begleitet. In Atlanta holt sie Bronze über 200 Meter Rücken.
Und vor allen Dingen, dieser bittere Beigeschmack war eigentlich, dass ich mich nicht darüber freuen konnte, dass es Silber war. Und nicht nur ich selbst nicht, sondern auch alle um mich herum nicht. Weil die Enttäuschung viel zu groß war, weil alle erwartet haben, dass ich Gold hole. Weil es so klar auf der Hand lag und weil ich vorher Jahres Weltbestzeit geschwommen bin. Und dann habe ich es irgendwie wieder vergeigt.
Man kann es förmlich spüren. Der Druck auf Franzi ist nach Rom und bis Atlanta nochmal enorm gewachsen. Sie muss immer gewinnen. Olympisches Gold ist das Größte, das eine Sportlerin, ein Sportler erreichen kann. Es heißt ja auch, Olympiasieger bleibt man ein Leben lang, Weltmeister nur so lange, bis bei der nächsten WM jemand anders den Titel holt. Ja, Franzi hat in Atlanta auch ihre eigenen Erwartungen nicht erfüllt. Es ist rückblickend ihre wohl größte sportliche Niederlage. Für den Traum vom olympischen Gold hat sie sogar die Schule für ein halbes Jahr unterbrochen. Aber der Eindruck ist vor allem, Sportdeutschland ist beleidigt, dass unsere Franzi nicht das von allen erwartete Gold mitbringt. Ihre Erfolge der vorausgegangenen Jahre sind in der öffentlichen Wahrnehmung immer weniger wert.
Das war, glaube ich, ein Goldfluch. Es war ein Erfolgsfluch.
Wenn sie dann halt mal nicht gewonnen hat. Also das kam ja eigentlich so gut wie nie vor, also bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dann war das schon was Außergewöhnliches. Und 96, da war, glaube ich, so auch bei ihr so ein Cut gewesen, weil sie wieder keine Goldmedaille geholt hatte, weil Claudia Poll Olympiasiegerin geworden ist. Und ich glaube, da gab es so eine Umdenken oder eine Änderung, weil da hat sie nicht mehr gewonnen. Oder sie hat jetzt ihr Traumziel nicht erreicht und auf den anderen Strecken war sie auch nicht mehr so erfolgreich.
Das erste Mal habe ich überlegt, schaffe ich das überhaupt oder nicht? Jetzt bist du wieder Zweiter geworden. Das ist so wieder, alle sind enttäuscht. Vielleicht mag dich jetzt auch niemand mehr. Ich bin kurz vor den Olympischen Spielen 18 geworden. Das heißt, da ist man ja eh in so einer Phase, in der man viele Fragen hat an sein eigenes Leben und darüber nachdenkt irgendwie, wer bin ich und was kann ich und was mache ich und wie definiere ich mich? Und meine Definition hat sich in den Jahren davor einfach komplett, es war eine komplette Illusion. Ich habe gedacht irgendwie, man liebt mich nur, wenn ich erfolgreich bin und wenn ich Geld nach Hause bringe und wenn ich immer lächle. Und also selbst das wurde mir ja dann auch nachgesagt, ne? Sie lächelt gar nicht und dann macht sie das nicht.
Wer beim Training zu nah rankommt, dem zeigt sie die Krallen.
Geh bitte nicht ganz so nah ran. Ja, danke.
Auf manche wirkt sie muffelig.
Also erstmal ist das auch was ich selten erlebe, diese Muffeligkeit. Das wirkt nach außen häufig so, weil derjenige, der die Kamera dann draufhält, möglicherweise der Zwölfte ist, der ein Interview haben will. Wenn man dann immer noch freundlich lächelnd durchs Schwimmbad läuft, wird der Zwölfte einen auch noch ansprechen. Wenn man aber von vornherein genervt guckt, ist die Erfahrung, dass man zumindest ein paar damit abschrecken kann, dass sie gar nicht mehr fragen.
Wenn irgendjemand an mir vorbeigeht und sagt, nur lach doch mal, dann könnte ich explodieren, weil ich denke, was bist du für einer? Was willst du eigentlich von mir? Ich bin einfach nur, ich bin schon ernster geworden, das definitiv. Ich meine, ich habe halt früher viel gelacht und jetzt gibt es schon Situationen, in denen man nachdenken muss.
Also es wurde angefangen, an mir irgendwie so rumzunörgeln, was ich natürlich als unangebracht empfand. Und ich bin rebellisch geworden, weil ich so, wie mein Leben war, so wollte ich es nicht mehr.
Auf der Suche nach sich selbst ist Atlanta für Franzi in jeder Hinsicht eine Zäsur, ein tiefer Einschnitt. Es geht ihr nicht gut. Sie pausiert mehrere Monate, bricht die Schule ganz ab und wagt dann auch sportlich einen Neuanfang. Sie trennt sich nach fast 7 Jahren von ihrem Trainer Dieter Lindemann. Ihr neuer Coach ist Gerd Esser, den sie vor allem menschlich schätzt. Auch äußerlich hat sie sich verändert. Das Kindliche in ihrem Gesicht, bei den Spielen 92 in Barcelona noch zu erkennen, ist verschwunden. Ebenso der Lockenwuschelkopf. Und Franzi wird erwachsen. Das merkt man auch an ihrem Verhalten. Sie hinterfragt mehr und mehr den Hype um sich und die Erwartungshaltung an sie. Und sie bricht aus.
Ja, ich habe natürlich als junge, verrückte Rebellin mit 18 meinen Führerschein gemacht. Und natürlich musste ich meinen Motorradführerschein dazu machen, weil ich war eine coole Socke und wollte Motorrad fahren. So dass ich irgendwann bei meinen Eltern war, die leidenschaftliche Motorradfahrer waren, beide. Und dann zu meiner Mutter gesagt habe, ich nehme mal deine Maschine und fahre jetzt mal nach Berlin zurück. Und ich fahre jetzt mal eine Woche mit dem Motorrad durch die Stadt, weil mir ist jetzt mal danach. Meine Mutter mir stark davon abgeraten hat und gesagt hat, also was fehlt dir denn eigentlich? Was ist denn das für ein Geistesblitz von dir? Ich dann meiner Mutter erklärt habe, dass ich volljährig bin und durchaus selber entscheiden kann, was ich tun und lassen kann.
Aber irgendwann war sie eben, wie gesagt, 18, wo ich immer gesagt habe, ja, was will ich, fahre heute mit deinem Motorrad nach Berlin. Hast du dir das gut überlegt? Ja, ich fahre heute mit dem Motorrad.
Und meine Mutter dann gesagt hat, du, was du nicht lassen kannst, das musst du dann wohl tun. Und dann habe ich mir das Motorrad genommen.
Ich meine, ich hätte mich auf den Kopf stellen können und hätte auch sagen können, nee, mit dem fährst du nicht, habe ich nicht gemacht.
Dann bin ich mit dem Motorrad unterwegs gewesen und hatte an einem Samstagmorgen auf dem Weg zum Training mit wirklich ganz wenig Menschen auf der Straße einen Motorradunfall, bei dem ich mir einen Trümmerbruch im linken Handgelenk zugezogen habe. Es ist so wie gekommen, wahrscheinlich wie es kommen musste.
Im Mai 97 stürzt Franzi in Berlin unverschuldet bei einem Ausweichmanöver. Die Folge? Komplizierter dreifacher Bruch der linken Hand. Zudem sind alle Sehnen und Bänder gerissen. Franzis Mutter fährt sofort nach Berlin und düst auch zur Operation eine Woche später nach München. Trainingsausfall für Franzi 14 Wochen und das Aus für die EM in Sevilla. Dieser Unfall und das gebrochene Handgelenk zwingen Franzi zu einer Pause.
Also gibt ja immer so Stimmen, die sagen, sowas passiert auch nicht zufällig. Da hat es vielleicht irgendjemand gut mit ihr gemeint, wenn das auch blöd klingt. Aber dieser Handbruch war tatsächlich die Möglichkeit für sie, mal so ganz auszusteigen aus diesem ganzen Zirkus, nicht zu trainieren und einfach gar nichts machen zu müssen, niemandem gefallen zu müssen und nur für sich selbst sein zu können.
Ihr hört hier Franzis Managerin Regina Eichhorn.
Einfach mal Pause, einfach mal raus aus allem.
An Franzis Seite ist aber nicht nur Regine, sondern auch jemand, der jobbedingt schon lange einen engen Draht zu ihr hat.
Hallo, ich bin die Gabriele Strecker, genannt die Gabi hier. Hab seit 92 Franziska ganz intensiv betreut. 10 Jahre lang haben wir zusammen gearbeitet. Sie war ja ein junges Mädchen mit 14 in der Pubertät. Ich war so ein bisschen Ersatzmama und habe sie eben nicht nur behandelt, sondern ich denke, ich war damals Psychotherapeutin, Mama, Physiotherapeutin, alles in einem.
Ihr hört es, Gabi Strecker ist für Franzi viel mehr als nur ihre Physiotherapeutin. Gabi hört ihr zu, beschützt sie, ist einfach immer für sie da. Auch in dem Moment, wo Franzis Karriere tatsächlich auf der Kippe steht.
Naja, also wenn das nicht wieder ordentlich verheilt, dann war's das, weil die Hände sind ja im Schwimmen gerade wie ein Teller und die müssen stabil sein. Und das darf auch nicht wehtun. Und wie gesagt, wir haben also, klar haben wir damals alle einen Schreck gekriegt, aber ich denke, das war für sie ein guter Warnschuss. Also sowas sollte man, wenn man Olympiasiegerin werden will, nicht machen. Und das würde ich heute auch noch unterstreichen.
Die gebrochene Hand ist in dieser Zeit bei weitem nicht Franzis einziges Problem. Ihr geht es schlecht. Franzi ist dabei, sich zu verlieren. Und Gabi sorgt sich um sie.
Termine, ne? Und dann kann man sich eben auch nicht mehr sportgerecht ernähren und auch nicht genug Schlaf und.
Der Motorradunfall und die Folgen sind für Franzi eine willkommene und dringend notwendige Pause von Trainingsstress, Leistungsdruck und Erwartungen. Sie kann sich schwach zeigen. Der Unfall überdeckt aber gleichzeitig ihre wahre Schwäche, ihr viel gravierenderes Problem. Im Hintergrund, unbemerkt von der Öffentlichkeit und auch von ihrem näheren Umfeld, kämpft Franzi seit der Enttäuschung von Atlanta mit einer schwerwiegenden Erkrankung.
Und das Schlimme war eigentlich, dass niemand das bemerkt hat. Ich hatte nie mit der Figur irgendwie Probleme. Ich war dann noch wasserschnittiger irgendwie so, aber es hat eigentlich niemand bemerkt, was ich für ein großes Problem hatte.
Eine hat es aber doch bemerkt.
Mir fiel auf, dass Franziska unglaublich häufig über Essen sprach, beziehungsweise über Nicht-Essen. Also wir trafen uns irgendwo zum Essen. Und dann waren vielleicht noch mehrere Leute dabei und dann sagte sie, nee, ich nicht, ich habe schon gegessen. Sie hatte immer schon gegessen, pickte dann aber so bei dem einen oder anderen noch mal vom Teller irgendwas. Ich erinnere mich an eine Situation, wir waren einkaufen in irgendeinem Supermarkt und sie kaufte eine Packung Salzstangen und stand neben mir an der Kasse und ich sagte, na, davon wirst du ja nicht satt. Und dann nahm sie so, ich glaube, es war Sommer, dann nahm sie so ihre Haut hier so zusammen und sagte, guck mal, wie fett ich geworden bin. Und da dachte ich das erste Mal, hier stimmt was nicht, ohne zu wissen, worum es überhaupt geht.
Ich habe festgestellt, dass ich extrem fremdgesteuert war. Der Erste, der mir dann gesagt hat, wo es lang läuft, war mein Trainer. Der hat dann mir das Trainingsprogramm gezeigt und dann hast du zu nicken und dann ziehst halt das Programm durch. Und danach bin ich zur Schule gegangen und dann haben die Lehrer mir gesagt, was ich zu tun und zu lassen habe und Hausaufgaben hier und das noch. Und dann hatte ich keine freie Zeit mehr, sondern ich hatte mittlerweile ja seit vielen Jahren Manager und war ja auch sehr erfolgreich und habe viele Werbeverträge gehabt und dann war meine freie Zeit verplant und als ich dann nach Hause gekommen bin und meine Eltern dann irgendwie da waren, hat meine Mutter noch gesagt, sie sollen Müll runterbringen und soll man nicht denken, ich wäre hier der Mittelpunkt der Welt. Sodass das Einzige, was ich am Ende irgendwie selbst entscheiden konnte, war, ob ich esse oder ob ich nicht esse. Und ich habe einfach aufgehört zu essen.
Es klingt vielleicht merkwürdig, aber ich finde Franzis Verhalten irgendwie nachvollziehbar. Ein letzter Rückzugsort gegen das Fremdgesteuertsein. Eine letzte Sache, die sie kontrolliert, wo sie entscheidet, ob sie es macht oder eben nicht.
Ich bin jemand, der gerne irgendwie Dinge mit sich selbst ausmacht. Und habe dann gedacht, irgendwie, ich schreibe jetzt mal auf. Vielleicht bilde ich mir auch nur ein, dass ich zu wenig esse. Ich schreibe jetzt mal auf, was ich alles so gegessen habe. Und dann kamen schon so 3 Salzstangen, einmal abgebissen vom Apfel, 5 Gummibärchen. Und habe dann echt so Tagebuch geführt und habe dann irgendwie so über dieses Tagebuch gemerkt, dass das nicht gut sein kann. Und dass ich mich gar nicht wundern muss, wenn ich die Kilometer irgendwie nicht runterkriege. Und es ging nie ums Gewicht. Es ging gar nicht ums Essen. Gerettet hat mich dann eigentlich erst, dass meine damalige Managerin, oder das war die Assistentin meines Managers, die mich zur Seite gezogen hat und gesagt hat, ich beobachte dich jetzt hier schon eine Weile und du hast ein Problem. Und dann habe ich mich 3-mal rausgeredet und nach dem 4. Mal ist natürlich albern. Also wenn man so ein enges Verhältnis hat, wie wir das damals hatten, dann sagst du doch nicht mehr nein, sondern dann sagst du, ja, ich habe ein Problem.
Franzi entwickelt etwas, das viele junge Menschen, überwiegend Mädchen und junge Frauen, durchmachen. Sie hat eine Essstörung. Anorexie ist der medizinische Fachbegriff, umgangssprachlich Magersucht. Ich habe diese Erkrankung in meiner Familie erlebt und was mir dabei klar geworden ist, die Wahrnehmung des eigenen Körpers ist gestört und massiv verzerrt. Untergewicht wird gar nicht als Problem betrachtet. Die Gedanken sind extrem eingeengt, kreisen permanent um die Themen Essen, Ernährung und Kalorien. Nahrungsmittel werden abgewogen, als fettmachend betrachtete Lebensmittel komplett weggelassen. Alles wird nur dem Wunsch nach Gewichtskontrolle und Gewichtsverlust untergeordnet. Die Einsicht, ernsthaft erkrankt zu sein, und die Angst vor den drastischen Konsequenzen sind nicht vorhanden. Magersucht ist die Krankheit mit der höchsten Todesquote bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Angehörige wie ich den Krankheitsverlauf nicht aufhalten können. Professionelle Hilfe ist dringend erforderlich. Und, ganz wichtig, der Impuls für einen gesunden Umgang mit dem Körper kann nur von den Betroffenen selbst ausgehen. Mareike Fell, unsere Expertin für Familie und Kinder, erklärt, welche Mechanismen hinter einer Magersucht stecken können.
Wenn man verhaltenstherapeutisch drauf schaut, ist eine Sucht gar nicht das Problem, sondern das ist die Lösung für ein Problem, was darunter liegt. Eine ungute Lösung, aber für mich als, ich bin jetzt keine Suchttherapeutin im klinischen Sinne, Süchte müssen vorrangig erstmal ärztlich klinisch betreut werden, dann kann ich sowas begleiten, aber wenn ich sowas begleite, dann versuche ich immer rauszufinden, was schafft denn die Sucht? Was bekommt der Mensch dadurch und wie können wir das anders erreichen? Denn eine Seele gibt dieses Muster einer Sucht erst her, wenn sie etwas Neues hat, was dasselbe erfüllt.
Regina Eichhorn reduziert damals Franzis Termine, verschafft ihr Ruhepausen und versucht, Zusammenhänge zu verstehen. Aus heutiger Sicht kann sie Franzis Probleme besser nachvollziehen.
Also wer mit Essstörungen zu tun hat, hat in aller Regel wenig Möglichkeiten, selbst sein Leben entscheiden zu können oder hat selten das Gefühl, Macht über sein eigenes Leben zu haben, sondern fühlt sich immer irgendwie fremdbestimmt. Und also gibt es dann diese Entscheidung übers Essen, die hat man dann selbst.
Es ist der Versuch für Kontrolle gewesen.
Das ist wieder Mareike Fell.
Als begleitende Therapeutin überlege ich dann, wie kannst du aktiv gestalten? Das, was dich gerade so ohnmächtig macht, raus aus der Ohnmacht. Ich erarbeite dann auch viel, was vom alten Leben können wir eigentlich behalten? Was war da gut? Und in Coachings, Therapie, wie auch immer, kann man dann auch gut gucken, wie gehst du mit Gefühlen um, die dich dann so überwältigen? Ne? Ohnmachtsgefühle, Wut, Angst, also Dinge mit Angst zu tun oder auch, wenn du keine Lust hast, sie ohne Lust zu machen. Und sie hat das auch irgendwann gesagt. Sie sagte irgendwann, ja, ich habe jetzt die Pflichten begrenzt auf das Notwendige und Erträgliche, irgendwie so. Wo ich dachte, ja, genau, so schlau. Also sie war einfach nicht dieser outgoing Mensch. Die ist einfach gerne geschwommen und zufällig sehr, sehr, sehr berühmt und erfolgreich geworden damit und reich und eine Projektionsfläche. Eigentlich ist sie nur gerne geschwommen und hat dann gelernt, nach außen über ihr Team sich abzugrenzen.
Der Wissensstand zu Anorexie ist Mitte der 90er im Vergleich zu heute rudimentär. Franzi hat wirklich großes Glück, dass Regina an ihrer Seite ist. Sie bemerkt die Essstörung, spricht das Problem an und, das berührt mich wirklich sehr, sie handelt. Als Managerin und vor allem als Freundin.
Und ich bin dann in Buchhandlungen gegangen und habe angefangen zu suchen und zu recherchieren und bin dann auf dieses Thema Magersucht gekommen und habe dann mit vielen Zufällen und mit Rumfragen bei allen möglichen Leuten bin ich dann auf Frau Dr. Janowske gestoßen, die mit Sportler ja normalerweise gar nichts zu tun hatte, aber die mir nur von dem, was ich über sie gelesen habe, sehr kompetent erschien. Und dann haben wir uns irgendwann getroffen und das war auch ein großes Glück für Franziska.
Friederike Janowski ist Psychologin. Nochmal kurz zur Einordnung. Wir sind hier Mitte der 90er. Psychologische Betreuung im Sport ist noch weitgehend ein Tabuthema. Da hat sich zum Glück inzwischen viel getan. Janowski kennt sich zunächst wenig mit Spitzensport aus, dafür aber mit Essstörungen.
Und das war eigentlich dann das erste Mal so der Kontakt mit einer Psychologin und den habe ich auch gebraucht. Also da war ich an der Stelle, ich habe vorher nie mit Psychologen gearbeitet, sondern mein emotionales Chaos bei all den Wettkämpfen, damit bin ich immer irgendwie selber klargekommen. Aber an dem Punkt war es dann so, dass ich gedacht habe, ja, ich brauche jemanden, der mir wieder beibringt, wie man anständig ist.
1997 in Gelsenkirchen war Frau Dr. Janowski das erste Mal bei einem Wettkampf am Start. Da habe ich sie auch kennengelernt. Dann guckte sie sich Franziska an, um sich erstmal ein Bild zu machen. Und dann ging das bald los mit der therapeutischen Arbeit.
Ich hatte mich am Anfang schon sehr gewundert, dass wir nie über dieses Essensthema gesprochen haben, weil es ging um eine Essstörung, sondern wir haben über ganz andere Sachen gesprochen. Und dann war auch ganz schnell klar, dass es tatsächlich irgendwie so um das eigene Ich ging. Um die Selbstwahrnehmung, ohne all das, was um einen herum passiert. Also dieses sich selbst ernst nehmen, sich selbst lieben, so wie man ist. Nicht getriggert zu werden von Sätzen, von Dingen, von außen, sondern liebevoll mit sich selbst umzugehen und sich nicht zu zerfleischen, wenn Dinge mal nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt oder wenn Rennen nicht so laufen. Nicht alles abhängig zu machen vom Erfolg, sondern zu lernen, und das muss ich sagen, das war eigentlich das höchste Gut, was ich bei ihr gelernt habe. Ich habe gelernt, mich selbst zu lieben, so wie ich bin. Und mich zu lieben, wenn Dinge nicht gut laufen. Und das war wichtig, weil ich das eine Zeit lang überhaupt nicht konnte.
Die Frau Janowska habe ich als das war eine große Bereicherung. In all diesen Sachen können Eltern nicht helfen. Nein, das richtig, würde ich gern manchen sagen. Ja. Die Probleme und Auseinandersetzungen haben, die sollen sich jemanden holen. Und wenn es der Nachbar ist, der das besser kann. Weil andere haben oftmals einen besseren Zugang. Ich persönlich halte gar nichts. Meine Tochter ist mein bester Freund oder meine beste Freundin. Da gehen bei mir alle Alarmglocken an. Da schrillt es in meinem Kopf. Weil sowas gibt es nicht. Dann ist es eine ungesunde Beziehung. Alles, was man sagt, ist ja das, was man persönlich, wie man die Sache persönlich sieht.
Die Arbeit mit Janowski ist für Franzi wegweisend. Erstmals hat sie die Chance, die Ohnmacht abzuschütteln, die sie begleitet. Dabei bedienen sich Janowski und Franzi besonderer Methoden.
Ja, es ging um ein Krafttier. Das ist so autogenes Training. Das ist, ne, also, wenn man sich vorstellt, welches Krafttier man hat. Und da hat jeder ein anderes. Und das war bei mir ein Wolf. Und das hatten wir vorher schon erarbeitet. Ich glaube, das ist einfach so eine spezielle Art, über Dinge zu sprechen oder vielleicht Energien freizusetzen. Und das war bei mir der Wolf. Und der war da.
Das ist für mich ein ganz besonderer Moment, bei so einem Prozess dabei sein zu dürfen.
Wenn ich jetzt sage, ich hätte ihn gesehen, dann denkt ihr alle, ich habe einen Vollschaden. Also ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Natürlich war kein Wolf da, aber ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen und vor allen Dingen habe ich ihn gespürt. Wenn du dann arbeitest und wenn du mit deinen Gedanken arbeitest, das ist mentale Stärke, haben oder nicht haben. Atmen, die Kraft, die man in sich trägt, irgendwie rausbringen. Ich glaube, dass es so in die Richtung geht. Und das ist am Ende eine Methode eines Psychologen. Jeder hat eine andere Methode und das war bei mir, mit einem Krafttier zu arbeiten.
Ich finde das spannend, denn der Wolf ist ja so gar kein Wassertier. Wölfe mögen kein Wasser, aber hier geht es offensichtlich auch gar nicht ums Schwimmen.
Der Wolf ist zwar ein Rudeltier und trotzdem ist er irgendwo auch Einzelgänger. Er ist vielleicht unscheinbar. Der Wolf ist kein Tier, was immer präsent ist, sondern was im richtigen Moment präsent ist. Also eher schüchtern im Wald. Und Wölfe zu treffen ist ja nicht ganz so einfach.
Und tatsächlich lernt Franzi genau das. Auf dem Startblock steht sie zwar alleine. Das kann ihr niemand abnehmen. Aber in ihrem Umfeld gibt es eben auch vertraute Menschen, die sie unterstützen, ihr Sachen abnehmen, ihr das Gefühl geben, nicht alleine zu sein. Und auch nicht überall sein zu müssen. Aber klar, lange eingeschliffene Verhaltensweisen ändert man nicht über Nacht. Fingerschnippen und zack, alles ist gut. Das funktioniert nicht.
Also das ist was, was nicht vorbei ist. Das ist nichts, was man heilt. Essstörungen sind immer da. Das, was man lernt, ist, dass man damit umgeht. Und damit umgehen heißt einfach im richtigen Moment den Alarm hören. Das ist wie so ein Wecker, der anspringt und mich warnt, dass ich gerade auf keinem guten Weg bin. was ich als sehr angenehm empfinde. Also was total bescheuert ist, weil man natürlich dann merkt, dass man irgendwo wieder reinrutscht, aber es ist eigentlich ein ganz gutes Signal. Also wenn ich anfange mit dem Essen zu spinnen, dann weiß ich, dass es mir nicht gut geht. Dann weiß ich, dass ich in einer Situation was ändern muss oder dass ich was anders machen muss. Aber das ist was immer bleibt und was immer da ist.
Franzis Motorradunfall und die Zwangspause sind inzwischen 3 Jahre her. Sie ist bei der WM 98 und der EM 99 dabei, schwimmt aber jeweils nur in Staffelwettbewerben. Franzi ist also in dieser Zeit nicht verschwunden, aber sie steht nicht so stark im Mittelpunkt wie in den Jahren zuvor, holt keine Einzelmedaille. In dieser Zeit führt und gewinnt Franzi ihren wohl wichtigsten Kampf. Sie bekommt ihre Essstörung in den Griff und hat wieder ein sportliches Ziel, die Olympischen Spiele 2000 in Sydney.
Franziska van Almsick hängt sich wieder rein, trainiert wie eine Besessene für ein großes Ziel.
Es wäre mit Sicherheit gelogen, wenn ich sagen würde, ich würde nicht gerne eine olympische Goldmedaille haben, an der ich ja nun wirklich 2-mal haarscharf vorbeigeschrammt bin. Ich habe von ganz vorne angefangen, mich neu zu motivieren, neu zu trainieren, mich neu auf einige Dinge einzustellen. Und ich habe einfach auch das Gefühl, dass die Chance zumindest da ist, noch mal schneller zu schwimmen, als ich das je zuvor getan habe.
Ich glaube, was mich dann so in Sydney so getroffen hat, war eigentlich mein Weg zurück. Also ich weiß nicht, ob ich das jemals so öffentlich gesagt habe, aber die durchtrainierte Figur hatte ich sicherlich nicht in Sydney. Aber es wusste natürlich auch niemand, dass ich mich gerade eigentlich aus so einer Essstörung irgendwie wieder rausgearbeitet habe, wo natürlich, wenn der Körper dann mal eine normale Scheibe Brot bekommt und nicht nur 3 Salzstangen, dann erstmal alles speichert und erstmal alles irgendwie für sich behält und man dann erstmal so Step für Step auch den Körper wieder daran gewöhnen muss, dass man jetzt irgendwie bereit ist, irgendwie wieder ein bisschen mehr zu essen und auf sich zu achten und dass man sich jetzt wieder anfängt, irgendwie so selbst zu lieben. Und diese ganze Körpertransformation, die hat bis Sydney, bis zu den Olympischen Spielen nicht stattfinden können. Da war ich einfach nicht schnell genug.
Franzi fährt nach Sydney. Sie weiß, dass sie eigentlich nicht konkurrenzfähig ist. Doch für sie geht es um etwas anderes.
Aber ich habe mich darauf vorbereitet und ich habe trainiert und ich war Olympiateilnehmerin.
Im Jahr des Millenniums wird Olympia noch mal größer als zuvor. Weltweit verfolgen 3,7 Milliarden Menschen die Übertragungen der Spiele.
Also es war eigentlich furchtbar. Es war eigentlich furchtbar, weil ich zu Olympischen Spielen gefahren bin und eigentlich wusste, dass ich da nicht großartig was reiße. Also es war so ein bisschen, ich hatte mir in den Jahren zuvor irgendwie aufgebaut, an Wettkämpfen teilzunehmen, von denen ich wusste, dass ich gewinnen kann oder dass ich eine Chance habe zu gewinnen. Und ich bin nach Sydney gefahren und ich wusste, dass das nichts Großes wird.
Und dennoch ist da bei ihr diese leise Hoffnung, vielleicht doch dieses verdammte Gold zu holen.
Und dann stehst du da irgendwie und willst eigentlich kein Gesicht ziehen, weil natürlich ist es toll, dass man nominiert ist, aber für mich war klar, dass ich da nicht als Olympiasiegerin nach Hause fahre. Und wenn der Gedanke nicht schon schlimm genug ist, dann aber noch nicht mal zu wissen, ob es irgendwie für all das andere reicht, was man sich dann vornimmt, das war echt hart. Die wenigsten Erinnerungen, die ich an Olympische Spiele habe, und ich habe 4 Erinnerungen im Kopf, da finde ich am wenigsten über Sydney, weil das nicht wie gelöscht ist, aber weil das wenig Platz hat in meinem Kopf.
Für Franzi ist angesichts der Umstände allein die Qualifikation für die Olympischen Spiele ein großer Erfolg. Ihr ist klar, dass sie nicht als Favoritin ans andere Ende der Welt reist. Die Erwartung der Öffentlichkeit ist aber eine völlig andere. Jetzt, im 3. Anlauf, soll unsere Franzi endlich Olympiasiegerin werden.
Ich hätte nie damit gerechnet, dass immer noch alle viel mehr wollten von mir, obwohl ich in den mindestens 2 Jahren davor ja gar nicht mehr so erfolgreich war, also nicht mehr so viele Medaillen nach Hause gebracht habe. Ich hatte ehrlicherweise eigentlich gedacht, dass ich alle mal ein bisschen entspanne, aber dass dann alle irgendwie zur Höchstform nochmal aufgelaufen sind und dass das eigentlich nur die Ruhe vor dem Sturm war, davon war überhaupt nicht auszugehen.
Für Franzi ist die Situation fatal. Das kann nicht gut gehen.
Und sie macht es richtig, schwimmt von Beginn an mit, muss hier das Tempo bestimmen, darf sich nicht damit begnügen, abzuwarten, zu taktieren.
Also ich glaube, ich hatte nie ein schlimmeres Gefühl. Aber es war wieder so, da muss man irgendwie durch. Ne? Also aus der Nummer kommst du jetzt eh nicht raus.
Sie ist vorn, atmet jetzt zur rechten Seite, sieht also nicht die Konkurrenz auf den Innenbahnen. Immer noch vorn, 58, 55. Das Tempo ein bisschen flotter als eben im ersten Vorlauf. Jetzt darf Franziska den Anschluss nicht verpassen. Dann ist sie auf einmal nur noch Fünfte jetzt an der Wende.
So, Dankbarkeit dafür, dass man überhaupt die Möglichkeit hat. Ich meine, das habe ich mir auch erarbeitet, da im Vorlauf zu stehen.
Vierte muss sie hier schon werden oder deutlich unter 2 Minuten schwimmen. Jetzt sieht es nicht mehr gut aus. War das Tempo zu hoch am Anfang für sie? Doppelter Nachteil, sie atmet nur nach rechts. Sie sieht nicht, was in der Mitte passiert. Immer nur noch auf Platz 5. Komm, Franzi, gib noch mal Gas.
Und trotzdem irgendwie zu wissen, also gerade auf der Strecke. Auf anderen Strecken war mir das egal, aber die 200 Meter Freistil war die Liebe meines Lebens. Und wenn du da stehst und du stehst vor einer Prüfung und du weißt eigentlich, dass das Ding verhaust.
Was ist mit der Zeit? Sie wird hier Fünfte in 2:00:26. Und das heißt, der Traum vom Finale ist ausgeträumt. Susi O'Neill gewinnt diesen Vorlauf und Franziska van Almsick hat es nicht geschafft.
Die Operation Gold ist gescheitert. Darauf hat sie jahrelang hintrainiert. Wenn wir daran denken, der Motorradunfall, der sie vor 3 Jahren aus der Bahn warf, Krankheiten, Unpässlichkeiten, Verletzungen, vielleicht auch psychische Labilität.
Die ist ja völlig fertig. Das wird ihr wehgetan haben.
Na, wait, das geht ab.
Gluck, gluck, weg war sie. Wir sind enttäuscht von unserer Franzi. In Sydney hat sie sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert.
Ja, sie wollte es wirklich allen Kritikern noch einmal zeigen und die Goldmedaille nach Hause bringen. Doch Franziska van Almsick tauchte bei den Olympischen Spielen in Sydney regelrecht unter. Gestern schied sie auf ihrer Paradestrecke den 200 Meter Freistil im Halbfinale als Fünfte aus. Heute schlug sie im Vorlauf über die 200 Meter Schmetterling, hier sehen wir aktuelle Bilder, als Letzte an. 8 Sekunden hinter der ersten und wer das einschätzen kann, weiß, im Schwimmen ist das auch eine Ewigkeit. Das Ende einer Karriere. Wir wollten von Ihnen wissen, haben Sie Mitleid mit Franzi?
Ich meine, ich finde, sie hätte eher aufhören sollen. Sowas merkt man doch, wenn man nicht mehr richtig in Form ist. Wenn man als Sportler muss man mal abtreten, irgendwann mal.
Ihre Zeit ist gekommen, die wird keine Wettkämpfe mehr mitmachen und danach wird man sehen.
Heißt, sie hat sich zuviel immer im Vordergrund gespielt, wenn man von den anderen Schwimmern eigentlich überhaupt nicht sagen kann.
Ein bisschen zu doll, wie das manchmal so ist in der Presse, aber manche sagen, vielleicht ist doch was Wahres dran.
Böse und hinterhältig braucht man ja nicht sein, nicht? Aber sie muss auch mal was verkraften, sie kann nicht immer nur top und oben und sein, ne?
Ich weiß gar nicht, wie schwer das sein muss, wenn du dich aus einer Sucht befreist. Du findest von einer Anorexie zu einem Normalgewicht, sind wir mal ehrlich, das war Normalgewicht. Das war vielleicht für Olympia, wie sie aus sportlicher Sicht sagt, 2-3 Kilo zu viel, aber es war endlich wieder Normalgewicht. Und dann so abgestraft zu werden, respektlos, gnadenlos, übergriffig, ne, daran kann man zerbrechen.
Die Schlagzeilen über Franzis sportliche Niederlage prasseln nur so auf sie ein.
Van Almsick taucht unter.
Peinlicher Abgang.
Der lange Abschied.
Der Untergang.
Das schmähliche Ende.
Geld, Franzi.
Sie kann sich alles kaufen, nur einen Olympiasieg nicht.
20 Millionen auf dem Konto, aber die Karriere endet in Tränen.
Das Ende eines Idols?
Franzis Krankheitsgeschichte ist zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Und aus all diesen Schlagzeilen sticht eine noch heraus.
Franzi van Speck. Franzi van Speck, Franzi van Speck, Franzi van Speck,
Franzi van Speck. Als Molch holt man kein Gold.
Den Namen des Redakteurs über dieser Schlagzeile in der Berliner Boulevardzeitung BZ, den kennt ihr schon aus diesem Podcast. Er ist seit Jahren ganz nah dran an Franzi und er ist auch in Sydney. Raik Hannemann.
Die schlimmste Geschichte ist eine, die ich gar nicht gemacht habe für mich, weil die schlimme Schlagzeile Franzi van Speck, als Molch holt man kein Gold aus 2000 in Sydney, stand zwar mein Name über dem Artikel, aber mit der Zeile wurde ich erst am nächsten Tag konfrontiert. Wir haben Zeitverschiebungen in Australien gehabt. Und die hat mein damaliger Chefredakteur gemacht, als wir in Australien alle schon im Bett lagen. Die Seite 1 einfach mal umgeändert für diese Zeile. Ich habe damals gekündigt an dem nächsten Morgen, als ich davon erfahren habe. Die hätte ich gern ungeschehen machen in meiner Karriere, weil ich gesehen habe, wie sehr sie Franzi schmerzt.
Diese Schlagzeile stammt von Franz Josef Wagner. Den kennt ihr heute vielleicht von seiner Kolumne Post von Wagner aus der Bild. Damals ist er der Chef von Raik Hannemann.
Ich bin erst vom Bahnrad, dann ins Deutsche Haus gekommen. Da kam sofort ein Kollege von mir, der hat erzählt, sei vorsichtig, ich wurde schon von Schwimmern bespuckt heute. Und ja, da habe ich mich erstmal schlau gemacht, warum. Und als ich das erfahren habe, bin ich sofort erstmal rückwärts wieder raus aus dem deutschen Haus, habe in meiner Redaktion angerufen, gekündigt und habe dann, ja, und dann erst das Gespräch gesucht und bin dann auch auf die Leute aus dem Schwimmen, den Trainer, Franzi selber, sozusagen dann drin zu, um ihnen dann gleich zu erklären, dass ich damit nichts zu tun habe und nichts zu tun haben möchte. Und deswegen auch die Kündigung.
Das imponiert mir. Er zieht sofort Konsequenzen. Ihn beschäftigt die Sache bis heute. Der Inhalt ist überhaupt nicht das Problem, aber eben die Schlagzeile. Franz Josef Wagner verliert in der Folge seinen Job bei der BZ. Wir wollten natürlich mit ihm sprechen. Er aber nicht mit uns. Gabi Strecker, ihr erinnert euch, die Physiotherapeutin und Vertraute von Franzi, spricht noch einen anderen wichtigen Punkt an.
Ich weiß noch, dass wir hier uns auch besprochen haben, gesagt, wir müssen jetzt echt aufpassen, dass es nicht ins Gegenteil umschlägt, dass sie jetzt denkt, sie ist wirklich zu fett.
Und das bringt mich zur wichtigsten Frage. Wie geht es eigentlich Franzi in dieser Zeit? Wie hat sie diese Schlagzeile wahrgenommen?
Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt um meinen Körper ging. Ich fühlte mich, glaube ich, gar nicht verletzt, weil jemand meine Äußerlichkeit irgendwie nicht toll fand, sondern ich war innerlich unheimlich verletzt. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen in Deutschland eine fucking olympische Medaille zu Hause haben. Und dann krieg ich so auf die Mütze. Und gleichzeitig, wo das passiert, schreiben aber unheimlich viele Leute Leserbriefe. Und da sind unheimlich viele Leute auf der anderen Seite, die aufgestanden sind und die gesagt haben, so können wir nicht irgendwie mit ihr umgehen. Und also es war wieder so, wie es eigentlich immer in meinem Leben war, ne? So, die, die Beifall klatschen und die, die dich irgendwie, die auf dich einschlagen. Und genauso war es in Sydney auch. Es war genau die gleiche Situation, die kam irgendwie wieder zurück. Aber ich war wirklich, wirklich sehr, sehr verletzt. Sehr, sehr verletzt. Und das war eigentlich nach Atlanta ein ganz, wie soll ich das sagen, einschneidendes Erlebnis, dass ich ganz, ganz kurz davor war, meine Karriere zu beenden. Weil ich keinen Bock mehr darauf hatte.
Das war Folge 3 von Unsere Franzi, Being Franziska van Almsick. Diese emotionale Episode ihrer Laufbahn könnt ihr auch in der dreiteiligen Doku meiner Kollegen Laura Trust und Jürgen Schmidt in der ARD-Mediathek nachschauen. Die Olympischen Spiele 2000 waren für Franzi sowohl sportlich als auch in der öffentlichen Wahrnehmung grausam. Sie ist am Boden. Aber war da wirklich alles schlimm? Naja, so viel kann ich verraten, nicht ganz. Denn bei Olympia lernt Franzi jemanden kennen, der sehr wichtig für sie wird. Und gemeinsam mit ihm und einem alten Weggefährten aus den ersten Jahren auf der Sportschule greift sie nochmal voll an.
Dann lernt man jemanden kennen, der einen irgendwie so sieht, wie man eigentlich ist.
Und das hat dir offensichtlich gut getan.
Ich habe sie beobachtet und die hat mich eben auch gesehen.
Er war lange überhaupt keine Option irgendwie, weil ich echt wütend war.
Und das hat sich so, naja, peu à peu ergeben.
Aus Deutschland, Franziska!
Ach Gott, ich wollte sterben.
Und wir waren alle da.
Das ist der Moment meines Lebens.
Unsere Franzi, Being Franziska van Almsick, ist ein Sportschau-Podcast vom RBB in Zusammenarbeit mit dem SWR. Ich bin Lars Becker und diese Erzählung der Geschichte von Franziska haben Desiree Krause, Kevin Albrecht, Franziska Krenzin, Dirk Walsdorf, Matthias Ehlers und ich entwickelt. Kevin und Desiree haben die Episoden geschrieben. Das Sounddesign und die Postproduction sind von Jelena Kitanovic. Das Cover ist das Werk von Jerome Weihrauch. In diesem Podcast hört ihr viele Ausschnitte aus Interviews, die Jürgen Schmidt und Laura Trust für die Doku Franziska van Almsick geführt haben. Die findet ihr in der ARD-Mediathek. Seht sie euch unbedingt an, wenn ihr noch tiefer in Franziskas Geschichte eintauchen wollt. Danke an Jürgen, Laura und ihren Redakteur Christoph Pietsch für ihre große Unterstützung. Was ich euch noch ans Herz legen möchte, ist der Podcast Sportschau F. Da trifft Freddy Schürheck auf Frauen, die inspirieren. Wie fühlt es sich an, als erste deutsche Boxerin bei Olympia in den Ring zu steigen oder eine Führungsrolle bei Schalke 04 zu übernehmen? Frauen des Sports gewähren tiefe Einblicke in ihre Karrieren und sprechen über Rückschläge, Niederlagen und ihre größten Triumphe. Genau darüber sprechen die Frauen mit Freddy Schürheck. Ehrlich, direkt und authentisch. Hört rein, Sportschau F in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.